Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich bin Katharina.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid pünktlich, wir nicht. Ja, es war so viel los und ich musste hier Homeoffice und Kinderbetreuung machen und ja, Katharina war auch irgendwie unterwegs und ja, da kommen wir erst heute am Donnerstag dazu, die Folge aufzunehmen und dann muss ich mal schauen, wie schnell ich schneiden kann.
Ja, wir sind mal immer wieder so last, very last minute.
Ja, heute wirklich very last minute.
Aber ja, wir besser spät als nie und das ist ja immer noch schneller, als wenn ihr jetzt wieder eine Woche warten müsstet, ne?
Genau, besser wollen als verschieben.
Wollen wir mal die positiven Dinge jetzt auch hier hochziehen und beleuchten, ja?
Genau. Ja, aber ich glaube, wir haben auch gar nicht so viel Schnack, den wir vorher bereden müssten.
Nee, eigentlich nicht.
Außer das Thema der heutigen Folge.
Ja, das Thema der heutigen Folge, beziehungsweise das Land, in das wir reisen, ist Indonesien. Und dieser Vorschlag kam von unseren werten Göttergatten tatsächlich.
Ja.
Und stimmt, ich weiß ja gar nicht, ich wollte das eben noch geguckt haben, aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir waren wirklich noch nie in Indonesien.
Nee, ich glaube auch nicht. Also ich hatte mal geguckt, aber Indonesien, meine ich, hatten wir noch nicht.
Nee, ich glaube, das ist auch Premiere. Also wir waren halt schon in diesem Teil so ein bisschen, ne, Neuseeland unterwegs, da in der Ecke quasi. Aber Australien hatten wir ja auch schon und so Indonesien ist halt noch nicht gewesen. Aber
Indien waren wir schon mal.
Indien hatten wir schon mal.
Thailand.
Ja. Also wird Indonesien Zeit, dass wir jetzt auch mal Indonesien die Chance geben, sich vorzustellen, ne?
Richtig. Ja, und ich würde sagen, ich fange dann mit meiner Geschichte an, die heute aber jetzt nicht so gruselig ist.
Ja, dann bin ich gespannt. Vielleicht können wir uns dann alle einfach mit einem Teechen zurück, obwohl vielleicht kein Tee, mit einem kühlen Getränk zurücklegen.
Mit einem Eistee.
Mit einem Eistee oder einem Eiskaffee.
Genau.
Und deiner Stimme lauschen.
Auf Java, nur einen Katzensprung von Bali entfernt, befindet sich einer der abgelegensten und faszinierendsten Nationalparks Indonesiens, Alas Purwo, ein bezauberndes Reiseziel für Touristen und eine Fundgrube für die Holzfäller. Der im äußersten Südosten von Banyuwangi gelegene Park umfasst 43.000 Hektar Land, das sich aus Savanne, Mangrovenwald, Strandwald und tropischem Tieflandwald zusammensetzt. Der Dschungel, der die Strände umgibt, scheint direkt am Meer entsprungen zu sein. Alas Purwo beherbergt auch seltene und gefährdete Säugetiere wie den asiatischen Wildhund, wilde Ochsen und Leoparden. Tausende von Zugvögeln besuchen jedes Jahr die unberührten Wälder und Schildkröten kommen zur Eiablage an die abgelegenen Strände. Und für Surfer bietet die Küste des Parks eine der besten und beständigsten Riftbreaks der Welt. Obwohl der Park nicht gänzlich von der Geißel der Abholzung verschont geblieben ist, wurde dieses kostbare Juwel der javanischen Legende nicht wie die meisten Nationalparks in Indonesien abgeholzt oder für den Tourismus erschlossen. Nach Ansicht der lokalen Anhänger der javanischen Mystik ist es die heilige Kraft des Parks, die ihn gerettet hat. Der Alas Purwo Nationalpark wird von der Halbinsel Blambangan begrenzt. Das Gebiet war früher von Monsunmischwald bedeckt, der an den heutigen Meru Betiri Nationalpark angrenzt. Ein großer Teil des Gebiets zwischen den beiden Parks wurde seitdem für Ackerland und in jüngerer Zeit für Teakholzplantagen gerodet. Vor allem aber wurde das Gebiet seit dem Sturz des Suharto-Regimes durch illegalen Holzeinschlag geschändet. So sehr Suharto und seine Kumpane auch von der Beute des Holzeinschlags profitierten, seine autoritäre Regierung hat die Umweltzerstörung bis zu einem gewissen Grad verhindert. Die neue Ordnung führte in Gebieten wie Grajagan am Rande von Alas Purwo, wo ein Wiederaufforstungsprogramm läuft, Naturschutzmaßnahmen ein. Örtliche Landwirte können auf abgeholzten Flächen Nahrungsmittel anbauen und erhalten im Gegenzug die Möglichkeit, das Land mit Nutzholz aufzuforsten. Wenn das Holz eine bestimmte Höhe erreicht hat, erlischt ihre Landnutzungsgenehmigung und sie müssen weiterziehen. Darüber hinaus wurden während der neuen Ordnung eine Reihe von Waldgebieten in ganz Java, darunter auch Alas Purwo, zu Nationalparks oder geschützten Reservaten erklärt. Trotz der anhaltenden Plünderung der Parks in kleinem Umfang gelang es der Regierung, sie vor massivem illegalen Holzeinschlag zu schützen. Dennoch sind weniger als 10% der Landfläche Javas bewaldet und nur ein Drittel davon ist Wildniswald. Der Rest ist kommerzieller Teakwald. Viele Teile der Wälder des Landes werden abgeholzt, um Nutzhölzer zu pflanzen. Umweltkatastrophen wie Erosion, Überschwemmungen, Erdrutsche und Dürre, die auf Java immer häufiger auftreten, sind die Folge dieser Abholzung. Jedoch hat der Park seine Anziehungskraft bewahrt. Vermutlich auch, weil er schwer zugänglich ist. Es gibt ein paar feste Wanderwege und eine Asphaltstraße, aber selbst die ist nur eingeschränkt zugänglich. Sie wurde für die einzige verfügbare Unterkunft im Park gebaut, die 3 Surfcamps bei Plengung. Ranger der Regierung patrouillieren auf der Straße und erlauben die Zufahrt nur wenigen Auserwählten, nämlich den Managern der Surfcamps. Die meisten Gäste erreichen die Camps im Rahmen von Pauschalangeboten per Boot von Bali aus. Die Straße führt etwa 12 Kilometer vom Dorf Triangulasi am Rande des Parks bis nach Plengkung am Rande der Küste. Sie wurde im Hinblick auf die touristische Entwicklung gebaut, stößt aber auf erheblichen Widerstand, der größtenteils übernatürlich ist. Es kam zu unerklärlichen Störungen und Sabotageakten, die den Bauvorschritt behinderten und den weit verbreiteten Glauben bestätigten, dass der Park unter spirituellem Schutz steht. Einer der kulturellen Höhepunkte des Parks ist die Sandengan-Savanne, die von den Einheimischen als heiliger Ort betrachtet wird. Nach dem Glauben der Einheimischen wird die Savanne von Geistern bewohnt, die die Artenvielfalt des Parks schützen und für sein Wohlergehen sorgen. Eine weitere kulturelle Stätte im Alaspurwo-Nationalpark ist der Pankur-Strand, dem heilende Kräfte zugeschrieben werden. Besucher kommen oft an diesen Strand, um in den Süßwasserquellen zu baden und spirituelle Verjüngung zu suchen. Nach mystischen Überlieferungen hängt der Zugang zu Alaspurwo vom Grad des esoterischen Wissens des Einzelnen ab. Je spiritueller jemand ist, desto mehr Wege stehen ihm zur Verfügung, um in das Reich des Übernatürlichen wie auch in das natürliche Reich innerhalb des Parks einzudringen. Es gibt viele Geschichten über Menschen, die versuchen, den Park zu erkunden und dann feststellen müssen, dass jeder Weg, den sie einschlagen, ins Leere führt oder sie wieder nach draußen bringt. Auch andere Ereignisse im Park werden auf übernatürliches Eingreifen zurückgeführt. Einige Kebatinan-Anhänger glauben, dass der Ausnahmezustand, der 1998 in Banyuwangi herrschte, durch paranormales Eingreifen als Vergeltung für einen neuen Plan zur Erschließung von Alaspurwo verursacht wurde. Andere sind der Meinung, dass die Abholzung der Wälder in der Nähe des heiligen Alaspurwo dessen spirituelle Beschützer verärgert hat und dass dies zu den Unruhen geführt hat. Gläubige Muslime würden dieser Interpretation nicht zustimmen. Das gilt auch für die Menschen, die glaubten, dass die unnatürlichen Todesfälle durch Zauberei verursacht wurden und die deshalb die Praktizierenden der schwarzen Magie, die sie für verantwortlich hielten, umbringen wollten. Anhänger des javanischen Mystizismus glauben, dass der Park seit Jahrhunderten ein heiliger Ort ist, der Mystiker aus anderen Teilen Javas anzieht, um seine spirituelle Kraft zu erfahren. Kebatinan, dem die Gemeinschaften in Zentral- und Ostjava folgen, konzentriert sich auf die innere und äußere Spiritualität und die Verbindung zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt. Wie der javanische Name schon sagt, ist Alaspurwo der Ort, an dem der javanische Mystik zufolge die Erde aus dem Meer auftauchte. Die Anhänger der javanischen Mystik glauben auch, dass Geister in Bäumen, Felsen, Flüssen und Quellen wohnen. Und denjenigen, die sich im Ilmu-Java, der javanischen Mystik, gut auskennen, wird die Fähigkeit nachgesagt, die Gestalt von wilden Tieren anzunehmen. Für die Anhänger der javanischen Mystik ist Alaspurwo also auch wegen seiner reichen Flora und Fauna ein hochverehrter Ort. In der einheimischen Folklore gibt es eine feine Linie zwischen der natürlichen Welt und der parallelen Dimension der Geister. In Alaspurwo ist diese Grenze oft verschwommen und für manche existiert sie überhaupt nicht. Die Menschen haben Geschichten erzählt, wie sie sich tagelang in den überwucherten Hindu-Ruinen, Bambuswäldern und einem Labyrinth von Irrwegen verloren haben. Es gibt Berichte von Menschen, die sich in Geisterdörfern wiederfanden und mysteriöse Gestalten begegneten, die ihnen den Weg hinaus zeigten. Die Parklandschaft ist relativ flach, hat aber sanfte Hügel, hinter denen sich viele Höhlen verbergen, die zur Meditation genutzt werden. Mystiker, Schamanen oder Menschen, die auf der Suche nach dem Inneren Selbst sind, verbringen Tage oder sogar Jahre damit, die Parallelwelt der Geister zu erforschen, die im Park existieren soll. Mit nur wenigen persönlichen Gegenständen kommen diese Sucher nach mystischem Wissen und Glück in den Bann der natürlichen und übernatürlichen Elemente von Alaspurwo. Jedes Jahr während des verheißungsvollen javanischen Monats Suro, der das javanische Neujahr markiert, pilgern Hunderte von Menschen aller Glaubensrichtungen in den Park. Um zu meditieren, Niai Loro Kidul, der Göttin des Südmeeres, Opfergaben zu bringen und die übernatürliche Energie des Ortes zu nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Alas Purwo Nationalpark ein verstecktes Juwel in Indonesien ist, welcher eine einzigartige Mischung aus natürlicher Schönheit, kultureller Bedeutung und Artenvielfalt bietet. Die atemberaubenden Landschaften, die vielfältigen Ökosysteme und die vom Aussterben bedrohten Arten machen den Park zu einem unverzichtbaren Ziel für Naturliebhaber und Abenteurer. Ob man sich nun für Wandern, Surfen, Vögel beobachten interessiert oder einfach nur in das natürliche, kulturelle Erbe des Parks eintauchen möchte, der Alas Purwo Nationalpark hat für jeden etwas zu bieten. Durch verantwortungsvollen Tourismus und die Unterstützung der Naturschutzbemühungen könnt ihr dazu beitragen, dieses versteckte Juwel für künftige Generationen zu erhalten.
Dankeschön.
Gerne. Also ja, wie gesagt, es war jetzt nicht unheimlich, aber ich fand die Mystik, die diesem Park halt nachgesagt wird, aber sehr spannend.
Ja, es war total interessant und weil, also zumindest bei mir hat es so dieses Interesse ausgelöst, da möchte ich auch mal hin, ne, so.
Ja, also das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, also ich habe jetzt natürlich auf Instagram schon mal nach ein paar Fotos gesucht. Das Problem ist nur, es sind fast alle posten sich selber mit auf den Fotos und die möchte ich natürlich nicht anfragen.
Ja.
Deswegen, ein paar habe ich aber gefunden, die ohne Personen sind. Ja, also ein Foto habe ich immerhin schon mal. Das ist vom Eingang des Nationalparks. Ja. Also auf dieser einen Straße halt. Und ja, der sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön aus. Also der ist naturmäßig schon echt vielfältig, ne? Also der hat schon sehr viel zu bieten.
Ja, das glaube ich. Also das würde ich, also ich würde sowieso gerne mal so in diesen Teil der Welt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich mal schaffe. Aber weil es dann doch Orte gibt, wo ich lieber hin möchte. Und wir sind ja alle nicht reich.
Ja.
Jedenfalls wir nicht, noch nicht. Aber ihr als unsere treuen Ghosties könnt das ändern.
Schickt uns jetzt all euer Geld.
Sponsert uns. Nein, Quatsch, alles gut. Ja, vielleicht kommt man ja doch irgendwann mal nach Indonesien. Und ja, wer weiß, kann dann diesem Park einen Besuch abstatten und dabei ja, also, an die schönen Geschichten denken, die der so mit sich bringt.
Ja, also mich würde auch echt interessieren, ob vielleicht einer unserer Ghosties schon mal da war, weil vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Surfer unter den Ghosties, der dann vielleicht schon mal in dem Teil der Welt gesurft ist oder einfach da wandern war oder so.
Ja.
Ich habe jetzt auch gar nicht so viel Aftertalk, weil ich hatte jetzt schon viel mit im Text drin. Also was man vielleicht noch sagen kann, ist also, dass der im März 97 gegründet wurde, dieser Park.
Mhm.
Und wenn man den halt besuchen möchte, diesen Park, dann muss man ja eine Genehmigung einholen bei diesem Nationalparksamt. Also das kann man, oder man kann es, glaube ich, online machen oder an diesem Eingangstor. Also da gibt's wo Leute, die dann da sitzen, wie so ein Eintrittsschalter quasi, ne?
Ja.
Und man muss halt auch eine kleine Eintrittsgebühr entrichten. Ich konnte jetzt nicht finden, wie teuer dieser Eintritt ist. Also ich habe irgendwo eine Notiz gefunden, dass die Höhe des Eintritts halt wohl so ein bisschen willkürlich festgelegt wird, habe ich das Gefühl. Also, dass es so ein bisschen darauf ankommt, ob du Einheimischer oder Tourist bist und dann halt, ob du unter der Woche kommst oder am Wochenende. Ne? Und ich glaube auch, wie lange du halt da bleiben willst und sowas. Ich glaube, das hängt irgendwie alles, ja, nach dem Gusto desjenigen, ob der da gerade drin sitzt, glaube ich, das Gefühl.
Ja, auch nicht schlecht, ne?
Ja, aber wenn man halt so eine Genehmigung hat, ist es auch wichtig, dass man die halt die ganze Zeit während des Besuchs bei sich trägt. Also weil man wohl zwischendurch auch durchaus mal kontrolliert werden kann und dann diese Genehmigung halt vorzeigen muss. Ja,
ja.
Und falls ihr euch fragt, wann fahre ich denn am besten dahin, um mir diesen schönen Nationalpark anzugucken, das macht ihr am besten in der Trockenzeit und die ist von Mai bis September. Weil da ist das Wetter im Allgemeinen sonnig und da ist das Wetter im Allgemeinen sonnig und trocken.
Haben die denn eigentlich schwüles Wetter?
Da? Ja, ich denke, es kommt drauf an, wo du bist. Ne? Also die haben ja auch, also der Park, der ist ja sehr groß. Und ich denke, wenn du dich am Strand aufhältst, dann geht's. Ne? Vielleicht auch, wenn du in dieser Savanne, in diesem savannigen Teil bist, geht's vielleicht auch. Ne? Dass es da vielleicht eher so ein bisschen trockener ist. Aber wenn du halt natürlich so im Dschungel oder Mangrovenwald bist oder so, dass es da vielleicht schon ein bisschen feuchter sein wird, ne, von der Luftfeuchtigkeit.
Ja, das ist natürlich aber so ein bisschen mein Endgegner, ne, für die Orte, die ich dann so sehen will. Davon sind halt viele mit so einer hohen Luftfeuchte und das ist echt, Leute, ich und Luftfeuchte, das geht halt einfach gar nicht.
Das ist für mich auch Endgegner.
Killt mich. Ja. Also da habe ich lieber wirklich 35 Grad und trockene Hitze, da kann ich immer noch besser mit umgehen, als hier diese ätzenden 23 Grad jetzt im Sommer und Schwüle dabei.
Ja.
Also, nee, das killt mich hier, Leute. Aber ich bin ja auch nicht mehr so jung.
Ja, nee.
Vielleicht liegt es auch daran.
Vielleicht, wer weiß.
Ja, also hier mein fast 12-jähriger Bonussohn, ne, der scheint damit noch kein Problem zu haben. Also ich glaube, die Kinder, die können das alle besser ab.
Ah, wenn ich dann hier meinen Zwergi manchmal sehe, ne, also was die für ein rotes Gesicht teilweise hat, wenn es so heiß ist, ne, und so schwül, also die schwitzt da schon teilweise ordentlich, ne. Also hat die so richtig Schweißperlen auf der Nase und so, ne.
Oh Gott.
Also, ich glaube, das, obwohl die halt ein Sommerkind ist, ne, aber ich habe das Gefühl, die kommt mit Hitze nicht ganz so gut.
Ja, die kommt manchmal halt nach ihrer Tante. Und nach ihrer Mutter. Ich sag jetzt nur Tante, weil ich na offensichtlich die Tante bin und die auch was von mir haben soll.
Ja, natürlich. Ja, aber ich bin jetzt schon sehr gespannt auf deine Geschichte.
Ja, dann fange ich mal an. Bintaro war eine Stadt im Westen Indonesiens, 12 Kilometer Luftlinie südwestlich des Stadtzentrums von Jakarta. Heute ist Bintaro allerdings ein Stadtbezirk Jakartas mit ca. 50.600 Einwohnern. Das Gebiet um Bintaro war 1987 noch stark bewaldet, wurde aber inzwischen von der Besiedelung Jakartas eingenommen, die Bintaro zu einem Stadtteil der indonesischen Hauptstadt machte. Bintaro liegt an der Eisenbahnlinie Jakarta-Kota-Anyer-Kidul, einer teilweise elektrifizierten Hauptstrecke, die im Jahr 1900 unter niederländischer Kolonialherrschaft eröffnet wurde. Die 140 Kilometer lange Strecke wurde gebaut, um die Verbindungen zwischen Jakarta und dem westlichen Teil der Insel Java zu verbessern und ist auch heute noch eine wichtige Verbindung, die durch mehrere Nebenstrecken ergänzt wird. Doch warum erzählen wir euch heute von genau dieser Eisenbahnstrecke? Hier muss doch etwas passiert sein, denkt ihr euch. Und natürlich habt ihr recht. 1987 ereignete sich an diesem Streckenabschnitt, der durch Bintaro führte, ein furchtbares Zugunglück. Am Montag, den 19. Oktober 1987, fuhr die KA-220, eine Schnellzugverbindung von Jakarta nach Rangas. Am Montag, den 19. Oktober 1987, fuhr die KA-220, eine Schnellzugverbindung von Jakarta nach Rangas, in südwestliche Richtung aus der Hauptstadt heraus und beförderte etwa 500 Fahrgäste auf der Fahrt aus der Stadt in Richtung Süden. Sie wurde von der BB-306 der indonesischen Eisenbahnen, DKA, gezogen, einer vierachsigen Diesellokomotive, die von Henschel in Westdeutschland als DHG 800 BB gebaut wurde. Die BB-306 wurde 1984 bei der DKA in Dienst gestellt und diente sowohl dem Güter- als auch dem Personenverkehr. Jede BB-306 ist 9,3 Meter lang, wiegt leer 37,5 Tonnen und erreicht eine Geschwindigkeit von 75 Kilometer pro Stunde. In die andere Richtung fuhr der KA-225, ein Personenzug, der von Merak an der Westküste der Insel in Richtung Norden nach Jakarta Kota, einem der Hauptbahnhöfe der Stadt, unterwegs war. Es handelte sich im Wesentlichen um die gleiche Zuglinie, aber da es sich um eine frühmorgendliche Verbindung in die Hauptstadt handelte, war er mit etwa 700 Fahrgästen ziemlich überfüllt. Eine gefährliche Angewohnheit war das Zugsurfen. Menschen, die nicht in einen bestimmten Zug passten, kletterten auf das Dach der Personenwagen oder hielten sich sogar an der Lokomotive fest, um ihre Fahrt fortsetzen zu können. Auch bei der KA 225 waren aufgrund der überfüllten Linie diese Zugsurfer zugegen und der Zug trug mehrere Fahrgäste auf seinem Dach und an der ganzen Lokomotive verteilt. Der KA 225 wurde von der BB 303, einer Henschel DHG 1000 BB, gezogen. Der BB 303 ähnelt weitgehend der 306er Lokomotive und kann als dessen leistungsstärkeres Geschwistermodell betrachtet werden. Sie misst 11,2 Meter in der Länge bei einem Gewicht von 39,6 Tonnen und kann dank seines 150 PS stärkeren Motors 90 km/h erreichen. Der Abschnitt der Strecke an der künftigen Unfallstelle war in diesen späten 80er Jahren noch eingleisig. Der Bahnhof Sudimara war am Morgen des 19. Oktober fast voll besetzt. Gegen 6.30 Uhr war ein Zug aus Jakarta in den Bahnhof eingefahren und hatte auf Gleis 2 angehalten, während eine Reihe von Güterwagen auf Gleis 3 abgestellt worden war. Der Fahrdienstleiter im Bahnhof Serpong, dem nächsten Bahnhof im Süden der Strecke, gab den nordwärts fahrenden KA 225 von Merak nach Jakarta Kota zur Abfahrt frei, ohne seinen Kollegen im Bahnhof Sudimara um Bestätigung zu fragen, ob dies überhaupt zeitlich passte. Dies führte dazu, dass KA 225 um 6.45 Uhr das letzte freie Gleis des Bahnhofs Sudimara belegte. KA 225 sollte KA 220, den entgegenkommenden Personenzug von Jakarta nach Rangas, in Sudimara überholen, was nun faktisch unmöglich war, da alle drei Gleise des Bahnhofs besetzt waren. Der Fahrdienstleiter in Sudimara wusste durchaus, dass das planmäßige Überholen in seinem Bahnhof nicht möglich war und rief seinen Kollegen im Bahnhof Kebayoran an, um zu vereinbaren, dass KA 220 im Bahnhof wartet, damit die Züge dort aneinander vorbeifahren konnten. Ein Bahnhofsmitarbeiter auf dem Bahnsteig in Kebayoran gab dem Lokführer des nach Süden fahrenden Zuges mit einer Signallaterne zu verstehen, dass er warten sollte. Zu seinem Entsetzen fuhr der Zug aber einige Sekunden, nachdem ihm die Laterne geleuchtet wurde, unerlaubt aus dem Bahnhof. Es war 6.45 Uhr und KA 220 nun auf dem Weg zum etwa 10 Kilometer entfernten Bahnhof Sudimara. Ein verhängnisvoller Fehler. Im Glauben, dass seine Absprache mit dem benachbarten Bahnhof eingehalten wurde, gab man in Kebayoran wohl ebenfalls das Zeichen zur Abfahrt. Dies geschah, bevor der Fahrdienstleiter dort erfahren hatte, dass KA 220 nicht wartete und sich nun bereits auf dem Weg zu seinem Bahnhof befand. Das bedeutete, zwei Züge befanden sich auf einem eingleisigen Abschnitt und fuhren in entgegengesetzte Richtungen aufeinander zu. Ein weiterer Bahnhofsangestellter versuchte noch, den abfahrenden KA 225 mit einer roten Flagge und einer weiteren Laterne zu stoppen. Als dies nicht gelang, schickte der Fahrdienstleiter von Sudimara einen weiteren Angestellten auf einem Motorrad hinter dem Zug her, um so ein Unglück zu verhindern. Doch der Mann konnte die Lokomotive nicht einholen. Der nordwärts fahrende KA 225 erreichte auf der gebogenen Bahnstrecke durch den Wald eine Geschwindigkeit von etwa 45 km/h, während KA 220 mit 25 km/h in Richtung Süden unterwegs war. Eine Kollision war unausweichlich. Beide Zugführer konnten den anderen Zug erst Sekunden vor dem Aufprall sehen, da die Kurven der Strecke und die bewaldete Umgebung die Sicht einschränkten und nicht genug Zeit blieb, um die von beiden Lokführern eingeleiteten Notbremsungen durchzuführen. Der Lokführer des KA 225 Richtung Norden sprang in letzter Sekunde von seiner Lokomotive, während der Zugführer der KA 220 sich auf den Boden seiner Eisenbahn warf, bevor die beiden Züge um 7.05 Uhr frontal zusammenstießen. Die Lokomotiven trugen zwar die Hauptlast des Aufpralls, aber die Fahrgäste, die sich auf dem überfüllten nach Norden fahrenden Zug und in den vorderen Waggons beider Züge befanden, wurden zu Boden und teilweise vom Zug und auf den anderen Zug geschleudert. Einige flogen beim Aufprall wie Kieselsteinchen von den Zügen weg, andere verbluteten, weil sie zwischen den Metallteilen zerquetscht wurden. Der vorderste Wagen der KA 225 überrollte die Lokomotive der KA 220 vollständig, verlor dabei seinen gesamten überlebensmöglichen Raum im Innern und wischte Reisende praktisch von der Außenseite der Lokomotive ab. Es war ein grausiges Bild und es dauerte fast zwei Tage, bis die Leichen vollständig geborgen waren. Bei dem Unfall kommen 153 Menschen ums Leben, von denen sich die meisten auf der Außenseite der Züge als Zugsurfer befanden, und mindestens 254 werden verletzt. Beide Lokführer waren unter den Überlebenden, wobei der Lokführer des nach Norden fahrenden Zuges bei seinem Sprung aus dem Zug schwere Verletzungen erlitt. Bei einem so schrecklichen Unglück ist es wenig verwunderlich, dass die Energien sich dort bis heute halten. Und es scheint wirklich, als hält diese Strecke die grausige Erinnerung an den schrecklichsten Zugunfall Indonesiens immer weiter aufrecht. Seit dem Zusammenstoß in 1987 hat die Zahl der Unfälle auf genau dieser Strecke merkwürdigerweise zugenommen, vor allem montags. Wir erinnern uns, die Züge sind an einem Montag kollidiert. Es häuften sich die Berichte über Autofahrer, die die Warnschilder eines kommenden Zuges nicht rechtzeitig bemerkten. Auch die Zahl der Fußgänger, die direkt vor einem herannahenden Zug auf die Gleise liefen, stieg unverhältnismäßig an. Man glaubte, diese Menschen waren vom sogenannten tauben Geist oder, wie die Indonesier ihn nennen, den Hantu Budak besessen. Der letzte große Unfall ereignete sich Ende 2013, als ein Öltanker von einem Zug erfasst wurde und eine gewaltige Explosion auslöste, bei der 7 Menschen starben. Der als Tragedie Pintaro II bezeichnete Unfall erinnerte die Öffentlichkeit an die dunkle Vergangenheit der Bahnstrecke. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jahrzehntelang wurden die Wracks von Eisenbahnunfällen in der Umgebung von Jakarta zu einem Zugfriedhof im Bahnhof Manggarai gebracht, wo sie zur Ruhe gelegt wurden. Leider sind die Züge zwar nicht mehr in Betrieb, aber das gilt nicht für die Seelen, die an ihnen hängen. Neben den Erscheinungen, von denen vielerseits berichtet wird, wurden auch Züge gesehen, die weit über die Betriebszeiten hinaus fuhren, ohne dass jemand an Bord war. Eine der bizarrsten Geschichten ist die eines Studenten, der eines Nachts in einem Zug fuhr und in diesem ganzen Zug schienen nur verletzte Menschen und Unfallopfer zu fahren. Komischerweise taten ihm die Beine und Füße sehr weh, als er endlich seinen Zielbahnhof erreichte. Er sprach mit dem diensthabenden Sicherheitspersonal darüber, was passiert war, und erfuhr dann, dass es in dieser Nacht gar keinen Zug auf der Strecke gab und er den ganzen Weg gelaufen sein musste. Bei so vielen furchtbaren Unglücken, die bereits auf der Bintari Railway geschehen sind, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Unfall geschehen wird.
Wow, also da ist ja einiges passiert auf dieser Strecke.
Yep. Es hat mich, als ich das so, als ich das gesehen habe und gelesen habe, und da muss ich direkt an den Flughafen auf Teneriffa denken, den ich auch mal hatte.
Ja,
weißt du?
Stimmt.
So wieder so eine Katastrophe, ne? Und die wiederum zieht so düstere Phänomene mit sich. Und da habe ich gedacht, das ist die Geschichte, die ich verlesen werde. Ja, das klingt vielleicht irgendwie ein bisschen creepy oder weird, aber mich faszinieren solche Unglücke total. Also ich bin ja nicht geil darauf, dass Menschen sterben, aber ich finde diese Situationen und wie es dazu kommen konnte und das alles, das drumherum, das finde ich immer so super spannend auch.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ich meine, diese Faszination an diesen tragischen Unglücken, ich meine Titanic, der Flughafen, den ich hatte auf Teneriffa, ne, und diese ganzen Sachen, generell Flugunglücke, dann Zugunglücke, ne, und das ist halt alles doch irgendwie eine Faszination und ich glaube, bei mir ist das, glaube ich, zumindest so, man möchte einfach verstehen, warum das so gekommen ist, warum mussten die ganzen Menschen sterben, ne, war das höhere Gewalt? War das wirklich menschliches Versagen? Ne? Solche Dinge. Mhm. Das ist eine super Überleitung zu meinem Aftertalk, denn man hat herausgefunden, hier war ganz offensichtlich natürlich menschliches Versagen der Fall. Denn
ja,
es gab auf der gesamten Strecke und auch nicht in den Zügen weder eine Art Funkkommunikation noch irgendwelche Signalsysteme, die anzeigen hätten können, dass da vielleicht jetzt die Weiterfahrt gesperrt ist oder so.
So wie also einfach, weil das nicht, weil es das nicht gab oder weil es jetzt nicht eingeschaltet war oder so?
Gab es nicht. Es war einfach
gab's einfach nicht.
Simple Gleise durch einen Wald, wenn man so will.
Ja, okay. Ja.
Ohne irgendwelche Zeichen, ohne irgendwelche Warnschilder. Und wie gesagt, auch kein Funkkontakt über den Eisenbahnen. Logischerweise, das haben wir ja schon aus der Geschichte gehört, hätten beide Züge ihre Bahnhöfe nicht verlassen dürfen. Vor allen Dingen nicht der, der KA 220, also der nach Süden. Ich muss mir das auch immer nochmal zugucken, weil, zugucken. Ich muss mir das auch immer nochmal aufrufen, weil ich zwischendurch auch manchmal verwirrt war. Ich denke, welcher Zug ist jetzt welcher Zug?
Also ja, gut, das kann man sich jetzt auch nicht merken.
Nein, natürlich. KA 220 war der Zug, der nach Süden fuhr. Und ja. KA 225 der, der nach Norden fuhr. Mhm. Und der, der Richtung Sudimara unterwegs war, also der nach Süden fahrende Zug, hätte eben schon mal gar nicht fahren dürfen, aber es konnte halt auch nie geklärt werden. Also warum der trotzdem losgefahren ist, also warum der trotz der Warnlaterne losgefahren ist. Man vermutet, weil es gab natürlich auch widersprüchliche Aussagen, ne? Logisch, jeder will seinen eigenen Arsch retten. Ne? Man vermutet, dass hier die Ungeduld des Lokpersonals teilweise schuld war, weil die den Fahrplan einhalten wollten. Und der Lokführer behauptete steif und fest, natürlich, dass er das Signal zur Fahrerlaubnis erhalten hatte und er wäre ja nie ohne dieses Signal vom Bahnhof weggefahren, während der Fahrdienstleiter auf der anderen Seite also vehement natürlich abstreitet, das jemals gegeben zu haben, dieses Signal. Und daher, also da steht halt Aussage gegen Aussage und es konnte einfach nicht geklärt werden. Also es gab wohl offensichtlich auch nicht genug Zeugen dafür, um das irgendwie in irgendeiner Form herauszufinden. Der KA 225 wiederum, der hatte ja ganz deutlich ein Signal bekommen, aber der konnte das Signal nicht sehen, denn das war ja der überfüllte Zug. Das bedeutet, an der Lokomotive hingen so viele Menschen dran, dass der das Signal überhaupt nicht sehen konnte. Er hat dann diese Passagiere gefragt, hey, was zeigt der denn da, was leuchtet denn da? Und die haben ihm gesagt, also angeblich, dass das sei, also dass die dem sagen, der kann jetzt losfahren. Das ist natürlich absolut inkompetent, weil du kannst als Lokführer ja nicht erwarten, dass jemand, der auf deinem Zug mitfährt, weiß, welche Signale ihr euch gegenseitig gebt und welches zur Abfahrt und welches zur Nichtabfahrt steht. No? Mhm. Dass der sich also darauf verlassen hat, war natürlich hoch fahrlässig. Und ist dann halt abgefahren. Ne, deswegen kam es ja dann nun mal zum Unglück. Es wurden auch beide Lokführer, ein Bahnhofsangestellter und der Fahrdienstleiter von dem Bahnhof Kebayoran vor Gericht gestellt und wegen fahrlässiger Tötung zu unterschiedlich langen Haftstrafen verurteilt. Die längste, und das verstehe ich nicht so ganz, mit welcher Begründung, aber so weit habe ich es halt dann auch nicht rausfinden können, die längste Strafe mit 5 Jahren Gefängnis erhielt der Lokführer der KA 25. Also der, der sich auf die Aussagen der Leute an seinem Zug verlassen hat. Gut, ich kann mir unter diesem Kontext kann ich mir vorstellen, warum er da am meisten büßen musste im Gefängnis, weil das halt einfach dumm war, ne?
Ja.
Nichtsdestotrotz sagt er, er habe die Anweisung genau befolgt, bla bla. Natürlich, die sind alle sauer. Was ich dann nicht verstehe, ist, dass er tatsächlich von der DKA, also von der indonesischen Eisenbahn, er wurde entlassen, das verstehe ich immer noch, aber ihm wurde die Rente gestrichen, obwohl er über 20 Jahre für diese Bahn gearbeitet hatte und vorher nie was zu Schulden hat kommen lassen. Und
das
ist schon bitter, weil der andere Lokführer, dem wurde nicht die Rente gestrichen und den anderen beiden Leuten von der Bahn da auch nicht.
Ach krass, nee, das finde ich aber gemein.
Ja,
also entlassen, klar, ist okay.
Ja.
Verstehe ich in dem Kontext. Aber der hat das doch 20 Jahre lang treu erarbeitet. Dann gib ihm doch wenigstens seine Rentenansprüche.
Eben. Ich meine, er hat nur mal 5 Jahre auch im Gefängnis verbracht. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, eben.
Und er hat ja gebüßt. Und durch die Entlassung hat er nun mal auch seinen Job verloren. Aber die Rente jetzt dafür komplett zu verweigern, ist halt ein echt mieser Schachzug. Vor allem, weil der andere Lokführer ja mindestens genauso schuldig war. in irgendeiner Form. Und die anderen ja auch irgendwie. Das war ja alles von allen irgendwie Fahrlässigkeit. Ne?
Ja, ja.
Mm. Naja, auf jeden Fall hat die indonesische Eisenbahn nach diesem Unfall zumindest Konsequenzen folgen lassen. Es wurden nach dem Unfall alle Züge der DKA mit Funksystemen nachgerüstet, um die Kommunikation sicherzustellen. Und jede, die Bahnstrecke erhielt ein modernes Signalsystem.
Ne, das immerhin. Also
solche Unfälle in Zukunft verhindert werden können.
Ja gut, aber das ist ja immer so, dass sowas dann erst gemacht wird, wenn dann mal was passiert ist. Ne? Also das hat man ja auch ganz oft, dass erst nachdem ein Kind entführt und ermordet wurde, irgendwelche besseren Schutzgesetze für irgendwas erlassen werden oder sowas, dass man schneller handeln kann oder was weiß ich. Ne? Das hat man ja in Amerika ganz oft. Ne? Wie viele Gesetze dann nach irgendwelchen Kindern benannt sind.
Ja, wirklich.
Also
es ist echt traurig, aber auch hier muss man sagen, besser spät als nie.
Natürlich, klar.
Auch wenn es einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack hat, natürlich. Ne?
Mhm.
2007 wurde die Strecke dann auch zweigleisig ausgebaut. Also die Gefahr ist halt jetzt wirklich größtmöglich gebannt, dass zwei Züge aus demselben Streckenabschnitt nochmal ineinander fahren können.
Ja, okay.
Was nicht verringert hat, aufgrund des Unfalls, ist die Zahl dieser Zugsurfer. Also der Unfall hat die nicht abgeschreckt. Und es wurden so viele Dinge dagegen getan, dass die Menschen Zugsurfen dort. Die Polizei hat die Leute versucht, da wegzuzerren von den Lokomotiven und von den Dächern. So lange, bis dann aber diese Passagiere wiederum die Polizei mit Steinen beworfen hat, bis die sich dann zurückziehen mussten. Es wurde mit aggressiven Hunden gegen die vorgegangen. Es wurde sogar Öl auf den Lokomotiven verstrichen, damit die sich nicht halten können. Und Stacheldraht auf den Dächern der Waggons verteilt. Und trotzdem fangen die immer noch an, auf diesen Zügen zu fahren. Also auf den Dächern und an den Lokomotiven. Ja. Also ich weiß nicht, wie krass verzweifelt du dir dieses Ticket nicht leisten willst oder kannst. Oder wie lebensmüde du bist.
Crazy auf jeden Fall.
Es ist tatsächlich echt verrückt. Es sterben jedes Jahr so viele Leute bei diesen Trips auf den Zügen, aber auch das schreckt halt niemanden ab.
Das ist gut, ist dann halt auch irgendwo natürliche Auslese dann, ne?
Ja, stimmt schon. Ja. Ja, ich habe schon gedacht so, der taube Geist, Hantu Budek, wäre ja ein perfekter Geisterfakt, mal wieder.
Aber ich hab
zu diesem Hantu Budek nichts gefunden. Also wirklich zum Verrecken. Ich habe nur verschiedene Hantus gefunden. Also Hantu ist das indonesische Wort für Geist. Und ich habe verschiedene Geister gefunden, aber nicht den Hantu Budek. Es gibt einen Film, der heißt Hantu Budek. Einen indonesischen, also einen Horrorfilm. Aber das ist das Einzige, was ich zu diesem Hantu Budek gefunden habe. Also es hat mich wirklich interessiert, warum das der taube Geist genannt wird und warum die Leute denken, also die Leute, die vor dem Zug gelaufen sind, warum dann die anderen denken, die wären von genau diesem Geist besessen gewesen. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht müsste ich dafür Indonesisch lernen.
Ja gut, das kann sein. Ne? Manches findet man vielleicht eher, wenn man wirklich auf der Landessprache googeln könnte.
Manches ist halt wirklich so so einfach nur mündlich übergeben teilweise dann. Oder so speziell, dass man es dann halt international nicht finden kann. Ja, das ist sehr schade. Ich hätte euch gerne was zum Hantu Budek erzählt, aber das geht jetzt leider nicht. Und vielleicht noch als kleines Schmankerl zum Schluss, damit ihr wisst, wie gut wir es hier in Deutschland haben. In Jakarta leben 10,56 Millionen Einwohner auf 661 Quadratkilometern.
Wow.
Ist viel zu viel. Und es ist riesig und es ist nur Jakarta. Zum Vergleich, Berlin hat 3,65 Millionen Einwohner auf 891 Quadratkilometer.
Oh, und Berlin ist ja schon voll.
Und Berlin ist schon voll und groß. Aber jetzt nehmt ihr das mal drei und auf inneren Flecken Erde und dann überlegt ihr euch mal, ob krass, es hier echt so schlimm ist.
Ja, das ist krass.
Ja, da muss ich auch mal kurz schlucken. Das wäre gar nichts für mich. Gar nichts. So viele Menschen auf einem Flecken machen mir Stress.
Ja. Da würde vor allem, ich glaube, da sind die Wohnungen ja teilweise auch richtig klein, ne?
Ja, das wird so sein wie, also die haben halt Hütten und Verschlage.
Ja.
Jakarta geht auch, das habe ich nebenbei gelesen, das kann ich ja jetzt auch noch gerade mit einwerfen, Jakarta geht unter, also versinkt quasi im Meer ganz langsam, die Flüsse, die durch Jakarta fließen, irgendwie nicht ins Meer fließen, sondern in irgendwelche natürlichen Basins, wo sich das Wasser senkt und somit die Stadt von unten quasi verflüssigt und die Gebäude von oben nach unten zieht. Und die haben
aber
Vorrichtungen gebaut, dass das Wasser rauspumpt ständig, damit das zumindest nicht aufgeschoben wird.
Ja, aber hat das jetzt mit dem Klimawandel zu tun oder ist das einfach so?
Ich glaube, das hat mit der Menge an Menschen zu tun dort und wie groß die Stadt geworden ist. Also ich bin nicht so sehr in dieses Thema reingegangen mit dem Versinken. Aber wenn
ja gut, weil wenn die
einfach mal
wahrscheinlich hat das ja wahrscheinlich hat das nur bedingt mit Klimawandel zu tun, weil wenn die Flüsse generell natürlich nicht im Meer ablaufen, ne? Und klar, je größer die Stadt wird, je mehr Menschen da, klar, es wird natürlich auch schwer.
Ja, ne?
Dass diese Wasserbassins oder was das, was dazwischen ist, irgendwann halt nicht mehr halten kann.
Mit dem Klimawandel würde ich das jetzt per se nicht in Verbindung bringen, sondern einfach nur, dass das in einem ungünstigen Flecken Erde gebaut wurde, aber natürlich auch nicht unter der Idee, dass irgendwann über 10 Millionen Menschen dort leben. Na?
Ja.
Also.
Ja, krass. Ja. Auf jeden Fall hat es so eine sehr spannende Geschichte, muss ich sagen.
Dankeschön.
Gut gefallen, also wenn man das über sowas sagen kann.
Ja, ich weiß.
Aber ich hoffe, ihr wisst ja, das ist nicht despektierlich gemeint. Ich hoffe,
genau. Um es mal mit Mordlustworten zu sagen.
Genau, richtig. Ja, super, dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge.
Noch was Schönes zum Schluss.
Ja, und heute fange ich mit meiner Empfehlung an und ob ihr es glaubt oder nicht, ich kann heute endlich mal wieder ein Buch empfehlen. Ich hatte ja das leidige Pech, ich habe jetzt, ich glaube, 13, 14 Bücher dieses Jahr bisher gelesen und konnte davon nur zwei empfehlen, so. Und die anderen fand ich halt alle, eher so mau, so lala. Ne? Und das hat mich echt frustriert so ein bisschen, ne? Aber jetzt war so ein Buch, wo ich sage, ja doch, das fand ich echt gut. Und das möchte ich euch empfehlen. Und zwar möchte ich euch von, Moment, das muss ich kurz nachgucken, Paternell van Arsdale, das ist die Autorin, das Buch Tief im Wald empfehlen.
Mhm.
Da wir beginnen quasi das Setting was ja mit einer Legende, mit einer Geschichte, die uns in die Legende der Seelenesserinnen einführt. Und starten dann mit der kleinen Alice in ihrem Dorf, also die ist dann 7, wo dann die Seelenesserinnen in dieses Dorf kommen und am nächsten Morgen alle Erwachsenen tot sind. Und nur noch die Kinder, ich glaube unter 16, alle da sind.
The Tribe.
Ja, nicht ganz. Auf jeden Fall werden die Kinder, werden dann in ein anderes Dorf gebracht, was so 2 Tagesritte, glaube ich, entfernt ist. Und ja, müssen da dann ihr Dasein fristen. Aufgrund ihrer Vergangenheit werden die da teilweise halt auch nicht so gut behandelt und sowas. Und wir begleiten halt hauptsächlich wirklich immer Alice und switchen immer so ein bisschen in die Sicht der Seelenesserinnen. Und ja, den Plot-Twist möchte ich euch jetzt natürlich nicht erzählen oder was da jetzt genau passiert. Aber die Alice, ich glaube, da steht sogar auf dem Klappentext, hat Visionen von einer Bestie, die trifft die irgendwann und ist sich aber nicht so ganz klar, okay, ist das jetzt eine gute Bestie, ist die böse, was muss ich hier tun, warum begegnet die mir? Und ja, versucht sich irgendwie in ihrem neuen Leben zurechtzufinden, irgendwie, was nicht so gut klappt. aber der Schreibstil, der hat mir ganz gut gefallen und die Geschichte war auch sehr gut. Also ich konnte so am Ende hin auch dann nicht mehr weglegen, weil ich dann auch wissen wollte, wie es ausgeht.
Oh, das ist immer schön.
Ja, also Tief im Wald, das Buch, möchte ich euch gerne empfehlen.
Ich hatte das auch schon in der Hand bei Thalia, habe es mir aber noch nicht mitgenommen gehabt.
Ja, du kannst es dir von mir ausleihen.
Jetzt kann ich es mir von dir ausleihen, deswegen umso besser.
noch ist es nicht im Bücherschrank gelandet.
Ja, aber wird doch wohl auch nicht, wenn das Buch gut war, oder tust du auch gute Bücher weg?
Wenn ich mir sicher bin, dass ich die nicht nochmal lesen möchte, dann landen die mittlerweile auch im Bücherschrank. Also nur, wo ich weiß, also entweder ist die, wenn ich mittlerweile so komplette Reihen habe, ne, also jetzt so aus der Vergangenheit, also die tue ich jetzt natürlich nicht mehr weg, weil ich die natürlich auch aus einem bestimmten Grund mir angesammelt habe. Aber ja, manche Bücher, wo ich sage, ja, fand ich zwar ein gutes Buch, aber ich werde es jetzt auch nicht nochmal lesen, die wandern dann aber teilweise auch in den Bücherschrank.
Ach, okay. Ja, also bei mir ist es halt so, die schlechten ins Köpfchen, die guten ins Töpfchen.
Ja. Wobei ich jetzt letztens auch nochmal zwei bei Rebuy verkauft habe, da habe ich ein bisschen, also noch jeweils, ich glaube, 5 € oder so für bekommen. Habe ich gesagt, cool. Ja, nee, die verkaufe ich dann. Habe mir das als Rebuy-Guthaben machen lassen und dass ich mir dann davon neue Bücher kaufen kann.
Schön.
Tadam.
Tadam.
Aus 2 macht 3 Bücher.
Ja, so geht das ganz schnell.
Ja, und was möchtest du uns heute empfehlen?
Ja, und ich empfehle euch auch ein Buch.
Ich glaube, ich weiß auch welches.
Natürlich weißt du welches. Und zwar habe ich jetzt kürzlich von Matthew Perry, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing gelesen. Für alle, die den Matthew Perry, der Name jetzt gerade nichts sagt, shame.
Nein, Quatsch.
Nein, es ist, Matthew Perry war, der ist leider schon tot, der ist letztes Jahr gestorben, war durch Friends, durch die Serie Friends berühmt geworden. Er hat da den Chandler Bing gespielt, den Mann von Monica. Und das war auch wirklich sein großer Durchbruch in der Schauspielerei und sein mehr oder weniger, eigentlich wirklich sein Goldesel, ne? Kann man schon so sagen. Und er hat seine Memoiren niedergeschrieben und das gerade mal 2 Jahre vor seinem Tod. Und die wurden veröffentlicht. Und das habe ich jetzt gelesen, auch im Original, also auf Englisch. Und ich bin ein unheimlich großer Fan von Friends. Ich liebe Friends. Friends ist so eine Wohlfühlserie. Und deswegen mochte ich auch Chandler bzw. Matthew Perry immer sehr gerne. Und vor allen Dingen, nachdem ich erfahren habe, was denn wirklich alles in seinem Leben vor sich gegangen ist, habe ich noch viel mehr Sympathien für ihn gehabt. Und das war noch, bevor ich die Biografie von ihm gelesen habe. Und deswegen, als ich gehört habe, der hat ein Buch geschrieben, habe ich das sofort auf meine Liste gepackt und habe es jetzt auch gelesen.
Ja, es schlummert bei mir ja auch noch auf dem Stapel.
Ja, ich muss sagen, wer Biografien mag, sollte es unbedingt lesen. Wer Matthew Perry mag, der kommt fast nicht drum rum. Wer nicht so regelmäßig auf Englisch liest, dem würde ich das Buch dann doch in der deutschen Version empfehlen, weil der spricht oft sehr umgangssprachlich. Dass es für jemanden, der englische Umgangssprache in dem Sinne nicht so gewöhnt ist, dann ein bisschen schwieriger wird, das zu greifen und zu verstehen. Das Buch selbst ist so gut, knallhart ehrlich, tragisch, voll mit Galgenhumor und selbst bei den schlimmen Phasen in seinem Leben, von denen es weit mehr gab als schöne Phasen, traurigerweise, musste man halt einfach aufgrund seiner Erzählweise schmunzeln. Und nicht bei allen, aber bei vielen. Und ich kann das Buch nur jedem ans Herz legen, weil er hat halt ein Leben voller Süchte hinter sich, voller Abhängigkeiten. Er war alkoholabhängig, er war starker Raucher, also nur mal so in Peak-Zeiten hat er 64 Zigaretten am Tag gesmoked, ja.
What?
Er war halt, wie gesagt, starker Trinker, er war starker Raucher, er war medikamentenabhängig, und also praktisch jedes Medikament, was er bekommen hat, ist er abhängig von geworden. Jeder Painkiller ist er abhängig von geworden. Er war auch zu Hochzeiten bei den Medikamenten bei 55 Vicodin am Tag.
Wow.
Ja. Das Krass. Ist unglaublich viel. Ich habe keine Relation dazu, aber es ist unglaublich viel.
Wenn man überlegt, dass man maximal 3 Ibus am Tag nehmen sollte.
So, ja,
ist jetzt bei weitem nicht so heftig wie Vicodin, ne?
Das war wirklich, der Mann war kaputt, ganz kaputt. Er hat auch Fehler gemacht, da steht er auch zu und die pointet er auch aus. Es ist einfach ein ganz ehrlicher Rückblick auf sein Leben, auf die Scheißzeiten, auf die wenigen guten Zeiten, auf die Friends-Zeit auch und auch natürlich das, was danach passiert ist, weil danach hat man kaum noch was von ihm gehört, so als hier Mensch, so in Deutschland. Aber der hat ganz viel gemacht und er hat so vielen Menschen geholfen, ihre Süchte zu bekämpfen und clean zu werden. Und es ist so traurig, dass er es bis kurz vor seinem Tod eigentlich nie geschafft hat.
Ja,
das Buch, es hat mich wirklich sehr, sehr betroffen zurückgelassen. Aber trotzdem empfehle ich es euch, weil das ist mal ein Augenöffner, dass es einfach Menschen gibt, egal wie sympathisch und wie lieb und freundlich und gut gelaunt die nach außen hin aussehen und wie vielen Menschen die helfen, dass die ein ganz, ganz großes Paket mit sich rumschleppen können, ohne dass man davon weiß.
Ja, das ist das, psychische Krankheiten kann man einem halt nicht ansehen, ne?
Ja, und er hat halt auch...
Das Bein oder so.
Er hat vieles verschwiegen, ne? Und das ist es halt. Du kannst nur vor den Kopf gucken. Und deswegen ist das nochmal ein Augenöffner, den Menschen gegenüber vielleicht nicht immer direkt zu vorschnell zu urteilen, nur weil der einem gerade scheiße geantwortet hat oder so.
Ja. Ja, danke für die Empfehlung. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon, wenn ich das Buch ziehe.
Ja.
Aus meinem Töpfchen.
Es ist ein wirklich gutes Buch.
Ja. Ja, möchtest du deine Frage direkt hinterher stellen?
Ja, ich stelle meine Frage direkt hinterher. Und wir bleiben bei Promis. Und zwar, Diandra, welchen Star fandest du früher so richtig cool und heute sagst du, nee, irgendwie gar nicht?
Gil Oferim?
Wirklich? Okay, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ich überlege, das ist jetzt so cool. Das ist jetzt der erste, der mir so eingefallen ist. Ich meine, früher, also ganz, ganz früher, ich meine, da war ich ein Kind, wo der gerade so seine Teenie-Musik da gestartet hat. Da hatte ich den groß als Poster an der Wand hängen und jetzt denke ich aber eher so, schwierige Person.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der ist. So, also
schwierig.
Ach so, schwierig. Okay, gut.
Jetzt überlege ich mal, ob es da jetzt sonst einen gibt, der mir jetzt so einfallen würde, den ich früher super fand, heute nicht mehr. Sonst fällt mir gerade. Da gibt's bestimmt welche, aber da fällt mir jetzt sonst gerade keiner ein.
Du nickst bestimmt jetzt mit ab, wenn ich meine.
Wahrscheinlich.
Denn bei mir ist es so ad hoc aus dem Stegreif gesagt, der Will Smith. Heutzutage leider, also ich fand den früher so toll und ich habe den so geliebt, diesen Menschen, diesen Schauspieler. Aber seit ein paar Jahren, muss ich sagen, ist der nur noch total weird und springt nach der Pfeife von seiner Frau und macht nur noch komische Filme. Und der hat früher so wertvolle Filme gemacht.
Und das stimmt, ja.
Und jetzt hat man das Gefühl, der macht halt nur noch Schmu. Und
ja, das stimmt.
Ja, den finde ich leider einfach nicht mehr wirklich cool. Schade. Und es tut mir auch leid, aber ja.
Schade, Schokolade.
Muss an dem Will von früher festhalten.
Ja, ja. Nee, stimmt. Da hast du ein bisschen recht. Das stimmt.
Ich bin gespannt, was unsere Ghosties zu dieser Frage sagen werden.
Ja,
weil da auch. Da werden wir bestimmt auch noch ein paar Mal zustimmend nicken. Oh ja, der stimmt. Auch. Oh ja, die auch.
Ja, meine Frage hat jetzt nichts mit Promis zu tun. Aber wenn du dir in deinem Kopf das Kalenderjahr visualisierst, die Monate und sowas, wie sieht das in deinem Kopf aus? Wie visualisierst du dir das Jahr?
In einer Reihe, glaube ich. Also, ich glaube, ich visualisiere mir das Jahr nach so wie die großen Kalender auf den Tischen immer aussehen. Mit diesen Monaten in Reihen und kleinen Tagen. Ich glaube so.
Ah.
Also ich weiß nicht. Nein, eigentlich ist das auch tagesformabhängig, weil wenn es jetzt zum Beispiel mehr um Thema Frühling, also um Thema Saisons, wie heißt denn das? Jahreszeiten geht, dann visualisiere ich mir das eigentlich immer. Also es ist immer in so einer Strecke irgendwie, in so einem linearen Bild, wenn man so will. Und da irgendwo pendeln sich dann diese Monate ein. Es ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens ist es eine lineare Geschichte vor meinem Auge irgendwie.
Ja. Ah ja.
Und du?
Ja, also wenn ich jetzt nur an die Monate denke, na, also ohne jetzt Jahreszeitkontexte, also dann ist das halt so ein Zeitstrahl in meinem Kopf.
Mhm.
Und aber die Jahreszeiten, das ist mehr wirklich wie so eine Uhr, ne, wo ich dann gucke, ja, okay, ist der Zeiger gerade auf der Jahreszeitenuhr, sag ich mal. Ne? Nee, ich bin auf diese Frage gekommen, weil ich letztens ein Video dazu gesehen habe, wo auch in irgendeiner kleinen Gruppenarbeit oder so, ich weiß es nicht, gefragt wurde, ne, wie die einzelnen Teilnehmer sich ihr Jahr visualisieren. Und was da teilweise bei rauskam, wo ich dachte, hä?
Okay, krass.
Wie kann man sich, das folgt doch gar keiner Logik. Also für die schon, ne?
Ja,
aber deswegen, ja, fand ich interessant, da mal nachzufragen.
Ja, krass, okay. Coole Sache. Fand ich eine interessante Frage jetzt, muss ich sagen.
Ja, ich fand die auch gut, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, dann haben wir es aber jetzt geschafft, ne?
Ja, dann haben wir es jetzt geschafft. Also du, ich noch nicht. Ich muss noch schneiden, aber gut.
Fleißiges Bienchen.
Ja. Gut, dann.
Ja.
Hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ja, wenn alles gut läuft. Das sind 2 Wochen.
Natürlich. Es muss jetzt einige Zeit alles gut laufen. Ja.
Tschüss.
Ranger der Regierung patrouilliert. Aber lief gut.
Patrouillieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also bis patrouillieren.
Über eine Seite bin ich gekommen.
Wow.
Ja.
Quatsche ganz toll.
Die Straße führt etwa 12 Kilometer vom Dorf Ja, das muss ich mal kurz nachgucken. Triangulasi.
Dorf.
Vom Dorf. Es kam zu unerklärlichen Störungen. Es kam zu unerklärlichen. Mein Gott. Unerklärlichen.
In Alaspurvo ist diese Grenze oft verschwommen und für manche ist sie... Die atemberaubenden Landschaften, die viel... Da war ein Komma.
65 Kilometer in südwestliche Richtung. Was? 65 Kilometer in südwestliche... Nee, das ist unnötig, das muss ich, kann ich wegmachen. In die andere Richtung fuhr der KA-225. Ein Personenzug. Menschen, die nicht einen bestimmten Zug... Die nicht in einen bestimmten Zug. Die Lokomotiven trugen zwar die Hauptlast des Aufpralls, aber die Fahrgäste, die sich auf dem überfüllten, nach vorne fahrenden Zug... Ja, wirklich, fuhr der nach vorn. Und es scheint wirklich, als hätte diese Strecke die grausige Erinnerung an den schrecklichsten Zugunfall Indonesiens immer weiter auf... Als hält... Ach, hält... Hält... Boah. Und es scheint wirklich, als hält diese Strecke die grausam... Da steht grausig, nicht grausam. Grausig. Der als Tragedie Bintaro 2 bezeichnete Unfall Eine Güte. Es sind doch nur einfache Wörter. Er sprach mit dem dortigen diensthabenden Sicherheitspersonal. Und was passiert war... Nein. Was? Was lese ich denn da? Das steht überhaupt nicht dort.